G&G Kassentreffen. Wer kommt, was geht? Der Podcast von Gesundheit und Gesellschaft zu Trends und Perspektiven in der Gesundheitspolitik.
Herzlich willkommen zur 7. Folge des G&G Kassentreffens und herzlich willkommen unserem neuen Teammitglied Linda Peikert.
Vielen Dank für den warmen Empfang. Ich freue mich sehr, jetzt hier auch mit dabei sein zu dürfen.
Erzähl, wer bist du? Wo kommst du her? Was treibt dich an? Und vor allem, welchen Gast hast du uns mitgebracht?
Ich bin freie Journalistin. Ich arbeite viel zu gesellschaftspolitischen Fragen aus dem In- und Ausland. Genau, und ich freue mich total, dass ich jetzt eben hier auch bei G&G Kassentreffen mit dabei sein darf. Und als Gast dürfen wir heute jemand besonders Spannenden begrüßen, die sich natürlich bestens im deutschen Gesundheitssystem auskennt. Die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbands Dr. Carola Reimann.
Die auch auf eine veritable gesundheitspolitische Karriere zurückblickt, nicht nur als Verbandschefin, sondern auch als Bundestagsabgeordnete, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD, stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag und ehemalige Landesgesundheitsministerin in Niedersachsen.
Ich freue mich drauf, ich glaube, das wird ein super spannendes Gespräch und dann lass uns auch mal direkt loslegen. Ja, herzlich willkommen, Frau Reimann. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind bei uns beim G&G Kassentreffen. Als erste Frage würde ich Sie erstmal gerne fragen, wie geht's Ihnen denn?
Mir geht's gut. Mir geht's gesundheitlich gut und ja, ich freue mich, heute hier zu sein, ja.
Sie ahnen vielleicht schon, warum wir Sie das fragen. Sie haben vor etwa 2 Jahren eine Krebsdiagnose bekommen, sind damit sehr offen umgegangen. Warum? Das ist ja durchaus ein sehr persönliches Ding und für manche ein Tabu.
Ja, aber es ist ein tiefer Einschnitt und wir sind eine Krankenkasse. Wer, wenn nicht wir, könnten über Erkrankungen auch offen reden. Und ich fand es auch wichtig, das ist ja Teil des Alltags von vielen Menschen. Und ich habe das Gesundheitssystem dann auch nochmal aus der Patientenperspektive wahrgenommen und erlebt. Und ich glaube, ich habe ein größeres Einfühlvermögen nochmal in die Versicherten- und Patientenperspektive dadurch gekommen.
Ja, ich finde das sehr mutig und auch, genau, wie Sie schon gesagt haben, auch für andere Kranke bestärken, dass Sie da so offen mit umgegangen sind. So hatten Sie das Gefühl, Sie wurden gut behandelt?
Ja, ich bin sehr gut behandelt worden. Ich hatte gute Ärzte, ich habe aber auch vor allen Dingen gute Rehabilitation gehabt, die mir sehr geholfen hat, dann wieder auf die Beine zu kommen und auch jetzt meine Aufgabe wieder gut bewältigen zu können.
Was macht denn für Sie dann ein gerechtes Gesundheitssystem aus?
Ein gerechtes Gesundheitssystem ist für mich vor allen Dingen Zugang für alle und zwar unabhängig von den eigenen finanziellen Ressourcen und dass es eine hohe Qualität hat, die Versorgung wirklich auf höchstem qualitativen Niveau evidenzbasiert ist.
Wir werden gleich sicherlich noch viel über Gesundheitsversorgung sprechen können, aber lassen Sie uns zuerst über Geld reden. Die Bundesregierung hat den Kranken- und Pflegekassen ein Darlehen in Aussicht gestellt. Der Bundesfinanzminister will Ihnen also Geld leihen. Haben Sie schon bei Lars Klingbeil bedankt?
Ich finde, das ist zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Das sind ja völlig unpassende und nicht ausreichende Teilbeträge, die da jetzt als Darlehen vergeben werden. Die werden natürlich die Situation in die Zukunft noch mal verschärfen. Also ich hätte mir das ganz anderes gewünscht, zum Beispiel, dass die Bürgergeldbeziehenden, dass da der Staat und der Bund tatsächlich seine Verantwortung nimmt und die versicherungsfremden Leistungen, wie wir das so nennen, tatsächlich aus Steuergeldern finanziert. Das gilt für den Krankenversicherungsbereich wie für den Pflegeversicherungsbereich. Da geht es vor allen Dingen um die Rentenversicherungsbeiträge der pflegenden Angehörigen. Und da wäre ein guter Move gewesen, jetzt die Corona-Hilfen zurückzuzahlen. Das ist ja versprochen gewesen. Das war damals richtig, das über die etablierten Wege zu finanzieren. Aber da war die Zusage da, dass das auch Steuern auch wieder ausgeglichen wird. Und das würde natürlich jetzt auch für die Pflegeversicherung eine Entlastung bringen, die die Möglichkeit eröffnet, wirklich mittelfristig dann auch eine Strukturreform aufzusetzen.
Da muss ich jetzt aber trotzdem mal ganz gerade raus fragen. Ich meine, die Kassen werden dieses Jahr schätzungsweise 300 Milliarden einnehmen. Wie kommt es dann, dass das Geld dann wohl nicht reicht?
Wir geben dieses Jahr wahrscheinlich 340 Milliarden für die Versorgung aus und wir sagen, das Geld muss reichen. Und deswegen braucht es auch eine stärkere Orientierung der Ausgaben an den Einnahmen. Es ist ja nicht so, als wenn die Einnahmen versiegen, sondern auch da ist ja eine Steigerung da. Aber Tatsache ist, dass die Ausgaben davonlaufen und sehr viel stärker steigen als die Einnahmen. Und da sind insbesondere die Bereiche Krankenhaus und Arzneimittel zu nennen, die wirklich eine sehr, sehr dynamische Entwicklung haben. Und deswegen muss man auf der Einnahmenseite was machen, das ist richtig, aber es muss vor allen Dingen auch auf der Ausgabenseite entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Und das sind insbesondere Krankenhaus und Arzneimittelbereich.
In nicht mehr ganz 2 Jahren soll eine Expertenkommission unter Beteiligung der Sozialpartner Vorschläge für eine nachhaltige Finanzierung von Kranken- und Pflegeversicherungen machen. Wie groß ist Ihre Sorge, dass Sie bis dahin wirklich noch die notwendige Luft haben, dass Ihnen die nicht ausgeht? Immerhin haben die Krankenkassen im ersten Quartal ja noch dieses Jahres einen Überschuss eingefahren.
Ja, dieser Überschuss ist aber keine Entlastung und keine Entwarnung. Das muss man sehr klar sagen. Das liegt einfach daran, dass da jetzt Dinge aufgefüllt werden müssen. Unsere Reserven sind sehr, sehr runtergefahren. Und es wird, wenn man nur diese Darlehen bekommt und keine weitere Entlastung, dann wird es zu Beitragssatzerhöhungen kommen. Das hat ja die Ministerin auch selbst so zugestanden. Und zwar sowohl für den Krankenversicherungs- als auch für den Pflegeversicherungsbereich. Und deswegen sagen wir, kann man eigentlich nicht warten auf Kommissionen, die dann Dinge beschließen, wo wir ja eigentlich kein Erkenntnisproblem haben, sondern es müssen Entscheidungen her und Beschlüsse her, das dann auch anzugehen.
Und gibt es denn dann so ein Finanzierungsmodell, das Ihrer Meinung nach langfristig stabil und gerecht wäre, also auch so mit Hinblick auf eine alternde Gesellschaft?
Wir halten sehr fest an der solidarischen Finanzierung. Da ist vor allen Dingen das Thema versicherungsfremde Leistung zu nennen, wo wirklich der Bund seiner Verantwortung jetzt auch wirklich gerecht werden muss. Da sind zu nennen eben diese versicherungsfremden Leistungen in allererster Linie die Bürgergeldbeziehenden, die nicht ordentlich ausgeglichen sind. Das sind 9 bis 10 Milliarden im Jahr. Da sind aber auch Dinge zu nennen im Pflegeversicherungsbereich, wie die Rentenbezüge der pflegenden Angehörigen. Das muss tatsächlich über Steuern finanziert werden. Und dann braucht es auf der Ausgabenseite tatsächlich das Heben von Effizienzen. Das ist sehr viel mühsamer, aber auch das muss passieren. Und unser Vorschlag wäre auch, im Arzneimittelbereich dann auch entsprechend zu Ausgabenmoratorien zu kommen, dass man entsprechende Rabatte vorsieht für Arzneimittel, dass man da eine Entlastung bekommt.
Die ambulante Versorgung in Deutschland steht vor einschneidenden Veränderungen, Stichwort Primärarztsystem. Der Hausarzt, die Hausärztin soll für Patientinnen künftig der erste Ansprechpartner, die erste Anlaufstelle sein. Die AOK vermeidet den Begriff Primärarztsystem, sondern spricht von Primärversorgung. Wo ist der Unterschied?
Ich will mal so anfangen. Unser System ist komplex und wirklich kompliziert, aber wenig koordiniert. Und wir wollen mehr Koordination. Und wir setzen nicht auf Primärarzt, sondern wir sagen sehr bewusst Primärversorgung, so wie Sie das auch gesagt haben, weil wir auf interdisziplinäre Teams setzen. Auf Mehrfachkompetenzen in der Arztpraxis, auch ein Hausarzt oder Primärarzt, wie man den nennen würde, aber der eben im Team mit geteilter Verantwortung und mit Delegation, mit weiteren Gesundheitsberufen zusammenarbeitet, weil auch die mit einer hohen Kompetenz Dinge abschließend behandeln können und so, dass man das auf mehr Schultern verteilt und den Patienten da dann auch in der Primärversorgung in großen Teilen geholfen wird. Wenn nicht, gibt es eine Möglichkeit der Überweisung, aber auch nur dann.
Der letzte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wollte vor allen Dingen in sozialen Brennpunkten 1000 Gesundheitskioske etablieren. Hoffen Sie in dieser Wahlperiode auf ein Comeback, also nicht von Karl Lauterbach, sondern von den Gesundheitskiosken?
Ja, diese Gesundheitskioske sind schon eine Komponente der ambulanten Versorgung. Immer dann, wenn es darum geht, Menschen zu erreichen, die sonst wenig Zugang zum Gesundheitssystem haben, vulnerable Gruppen, Sprachprobleme, da haben die absolut ihre Berechtigung. Die müssen aber unserer Ansicht nach in Kooperation mit der Kommune, die auch einen Bedarf hat, dann entsprechend etabliert werden. Das funktioniert in Essen, in Hamburg, in verschiedenen anderen Städten. Die AOK Rheinland hat da gute Beispiele, aber so wie Karl Lauterbach das angesetzt hat, dass man das quasi in jedem Landkreis etablieren, das haben wir so für wenig sinnvoll gehalten. Aber es ist eine Komponente, die durchaus einen niedrigschwelligen Zugang ermöglichen kann.
Also selbst wenn man jetzt noch die Gesundheitskioske mit dazu nimmt, haben wir ja so ein Problem in Deutschland. Und zwar viele der Hausärzte gehen bald in Rente. Die jungen ÄrztInnen haben oft keine Lust auf eine eigene Praxis und schon gar nicht auf dem Land. Wird es denn dann reichen, um den jetzt schon offenkundigen Hausärztemangel überhaupt entgegenzuwirken?
Ja, wir reden ja nicht umsonst von Primärversorgungssystem, weil wir sehr auf interprofessionelle Teamarbeit setzen. Das ist zeitgemäß, ja, dass man nicht als Einzelpraxis arbeitet, sondern dann eben in einem Team mit Vertretungsmöglichkeiten, mit Teilzeitmöglichkeiten, mit all den Dingen, die jetzt auch im Arbeitsleben gewünscht sind. Und deswegen ist unsere Vorstellung, dass man so eine teambasierte, interprofessionelle Zusammenarbeit etabliert und glauben auch, dass das attraktiver ist für die, die da arbeiten.
In der Pflege sieht es wahrlich nicht besser aus. Nicht nur, dass die Babyboomer demnächst pflegebedürftig werden, also die größte Generation in den letzten Jahren. Es ist auch die Generation, die nachweislich weniger Kinder bekommen hat. Das heißt, diejenigen, die zurzeit die größte Pflegelast tragen, nämlich die nächsten Angehörigen, werden fehlen. Wie wollen Sie dem begegnen? Vom Fachkräftemangel will ich gar nicht reden an der Stelle.
Pflege hat ein doppeltes Ressourcenthema. Einmal Geld, da haben wir schon drüber geredet, aber das andere Thema ist tatsächlich Menschen, die pflegen. Und deswegen werden wir nicht so pflegen können in den nächsten 10, 15 Jahren, wie wir das heute tun. Wir glauben, dass man das verbreitern muss. Wir unterstützen so sozialräumliche Ansätze. Care and Communities ist da das Thema, dass man in dem Umfeld einer zu unterstützenden oder zu pflegenden Person Ressourcen einsammelt. Das können Nachbarn sein, das können Freunde sein, Zugehörige, wie man das sagt, Angehörige, die dann die Unterstützung machen. Das ersetzt nicht die Pflege und die professionelle Pflege, aber es ergänzt sie und verbreitert das Ganze. Und da gibt es gute Ansätze. Da sind übrigens die Babyboomer schon auch nicht nur ein Problem, sondern eine Chance. Wir hatten im letzten Jahr eine Forsa-Umfrage gemacht, um zu fragen, wärt ihr denn bereit, ehrenamtliche, bürgerschaftliches Engagement, ehrenamtliche Tätigkeit in so einem Feld zu machen? Und da sagen 64%, sehr ermutigend, wie ich finde, könnte ich mir vorstellen. Da geht es dann nicht um Pflegetätigkeiten, sondern auch um die ganzen Teilhabeermöglichungen, also einkaufen gehen, mal einen Kaffee trinken, was vorlesen, Theaterbesuch. Das, glaube ich, ist etwas, was man verfolgen muss. Das kommt nicht von selbst, weil Ehrenamtliche, die bereit sind, sowas zu machen, müssen natürlich eine Struktur vorfinden, wo sie ihr Engagement einspeisen können. Und deswegen braucht es jetzt auch den Einsatz der Kommunen. Wie man das dann nennt, ist eigentlich egal, ob man sagt Quartiersmanagement oder gute Nachbarschaften, die dann eben ermöglichen, dass sich so ein Netzwerk um Pflegebedürftige oder auch Unterstützungsbedürftige, muss ja gar nicht mal Pflegebedürftigkeit sein, von vornherein bildet, um dann eben auch zu ermöglichen, das, was alle wollen, nämlich so lange wie möglich zu Hause selbstbestimmt wohnen zu können. Und das glauben wir, dass das einer der Ansätze ist, die man jetzt verfolgen muss. Und wenn man die Perspektive hat, es gibt viele schöne und wirklich gute Pilotprojekte, aber wenn man das systematisch flächendeckend haben möchte, muss man natürlich damit beginnen.
Ja, ich finde, das hört sich sehr schön an, gerade mit Stichwort eben auch Einsamkeit im Alter. Aber unterm Strich bräuchte es ja trotzdem mehr Heimplätze und die sind ja auch jetzt schon ganz schön teuer, oder?
Wenn das gelingt, dass alle länger in der eigenen Häuslichkeit bleiben können, was sich alle wünschen, dann bräuchte man nicht mehr Heimplätze. Und wir sehen ja eine sehr, sehr große, das will ich auch mal sagen, große Unterschiede im Land, wie gepflegt wird und wie viel stationäre Einrichtungen wir haben, wie viel ambulantes Angebot. Das ist auch etwas, wo wir als Krankenkassen unterstützen können. Wir haben Routinedaten, die zur Planung in der Region oder in der Kommune auch herangezogen werden, um genau solche Dinge dann gut planen zu können und einordnen zu können. Aber der Ansatz ist, alle möchten zu Hause bleiben und die allermeisten werden ja auch ambulant gepflegt, auch heute schon. Und da die Strukturen dahingehend zu verbessern, anzupassen, da glauben wir, sollte man die Hauptenergie hineingeben. Und da habe ich so ein bisschen Hoffnung auf die Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die ja mit den kommunalen Spitzenverbänden tagt, dass man sich nicht nur über Geld unterhält, sondern dass man auch solche strukturellen Entwicklungen mal ins Auge nimmt, weil da braucht man sowohl die Länderseite als auch die kommunale Seite, als auch alle, die dann einen Beitrag dazu leisten können. Und das können Krankenkassen auch sein. Und das würden wir gerne auch tun. Im Moment sind wir nur in der Lage, Modellprojekte zu fördern. Und die sind auch erfolgreich. Beispielsweise Krefeld, die haben stationäre Einrichtungen, die sich ins Quartier öffnen und dann auch ambulante Pflege anbieten an verschiedenen Stellen in Krefeld. Dann gibt es aber auch Netze, die sind ambulant. Und da werden einfach Menschen vernetzt. Einfach ist gut gesagt. Das muss natürlich jemand tun. Und da sind dann eben die Kommunen gefragt, mit dann auch Akteuren in der kommunalen Verantwortung das zu übernehmen.
Sie haben den Arzneimittelbereich schon angesprochen. Wie wollen Sie die steigenden Arzneimittelausgaben konkret stoppen? Die Pharmaindustrie hat seit Corona und in der Folge Lieferengpässe ganz gute Argumente auf ihrer Seite. Für ein paar Groschen wird die Pharmaindustrie mutmaßlich ihre Produktionsstätten nicht nach Europa zurückverlegen oder in individuelle und teure Gentherapien investieren.
Wir haben im Moment ein massives Problem im Arzneimittelbereich, weil wir für wenige innovative Arzneimittel sehr, sehr viel Geld investieren. Das ist etwas, das muss verändert werden, sonst wird man das System irgendwann an Grenzen führen. Wir sehen auch, dass die Pharmaindustrie auch in der neuen Koalition durchaus Gehör findet unter industriepolitischen Gesichtspunkten. Das kann aber nicht die Aufgabe der Krankenversicherung sein, Industriepolitik zu unterstützen. Unser Augenmerk liegt auf Qualität und Zugang und Liefersicherheit und Bezahlbarkeit natürlich der Arzneimittel. Und da haben wir schon Vorschläge. Jetzt hat der Sachverständigenrat auch nochmal ein großes Gutachten zu der Thematik vorgelegt. Da erkennen wir viele Vorschläge wieder, die wir auch so unterstützen oder machen würden. Wie zum Beispiel, wenn Sie im Amnok-Prozess sind, dass der Erstattungsbetrag auch wirklich ab dem ersten Tag passiert. Jetzt haben wir eine Rückerstattung. Es gibt ja erstmal einen Preis und dann gibt es einen Interimspreis. Und der Interimspreis wirkt erstmal, bis man was verhandelt hat, und dann wird aber nur bis zu 6 Monaten zurück erstattet. Das halten wir nicht für sinnvoll. Dann gibt es meiner Ansicht nach einen großen Bedarf im Bereich Impfstoffe, was zu regeln. Wir impfen immer mehr, das ist auch richtig. Es gibt immer mehr Empfehlungen, aber wir haben überhaupt keine Regulationen im Bereich der Preisbildung für die Impfstoffe. Und das sind Dinge, die meiner Ansicht nach in dieser Legislaturperiode angegangen werden müssen. Und es braucht Frühwarnsysteme, um zum Thema Liefersicherheit nochmal einen Aspekt zu nennen, die dann auch ermöglichen, darauf zu reagieren. Ja. Und es wird keine nationale Aufgabe sein, sondern eine europäische, Pharmafirmen zu bewegen, tatsächlich Teile der Produktion wieder zurückzuverlagern.
Die Ampel hat hinsichtlich durchgreifender Strukturreformen eher eine durchwachsene Bilanz. Auf der Habenseite steht aber immerhin eine Klinikreform, die mehr Spezialisierung, höhere Behandlungsqualität verspricht. Dass die Krankenhäuser selbst stets um ihre Existenz fürchten, sei mal dahingestellt, ist auch nicht neu. Aber auch die Länder halten die Qualitätsvorgaben in Teilen für zu eng. Braucht es Ausnahmen, um bestimmte Landstriche nicht von guter Versorgung abzuschneiden?
Wir waren sehr davor, diese Krankenhausreform jetzt zu verwässern. Die Ministerin sagt ja immer verbessern und nicht verwässern. Wir befürchten aber schon, dass mit vielen Ausnahmen diese gute Reform und die gute Struktur der Reform durchlöchert wird. Deswegen sollte man auf keinen Fall darüber hinaus noch Ausnahmen vereinbaren. Und vor allen Dingen sollte man auch es nicht auf die lange Bank schieben. Jetzt hat man schon ein Jahr verschoben. Wir glauben, dass wir diese Strukturreformen schnell brauchen, weil die Ausgabensituation habe ich ja beschrieben. Und auf der Ausgabenseite muss etwas passieren. Und das ist kein kleiner Topf, sondern das ist eben der größte Ausgabenblock, das Krankenhaus. Und im Moment ist es so, dass wir für immer weniger Behandlungen immer mehr bezahlen. 100 Milliarden bisher.
Wann wird es denn dann endlich was mit der sektorenübergreifenden Versorgung, also das Zusammenwirken von ambulanter und stationärer Behandlung?
Da reden wir schon sehr, sehr lange drüber, über diese sektorenübergreifende Versorgung. Ich sehe aber jetzt wirklich Ansätze mit der Krankenhausreform, wo ja zum Beispiel auch die Öffnung der Krankenhäuser für ambulante Versorgung vorgesehen ist. Und dann braucht es natürlich, um die Sektoren gut zu vernetzen und übergreifend zu arbeiten, auch eine Notfallreform. Die war ja auch schon angelegt, weil die auch zum Erfolg der Krankenhausreform nochmal beiträgt, weil ein der Probleme ist ja auch, dass die Notfallambulanzen voll sind, ohne dass geglaubt wird, dass alle dahin gehören. So, das hat ja auch was damit zu tun, dass da die Koordination nicht gut ist. Deswegen mit Primärversorgung und einer Krankenhausreform könnte daraus wirklich eine gute Versorgungsstruktur werden, wenn man eine gute Steuerung dann hat. Wir stellen uns ja vor, dass es eine Ersteinschätzung gibt, die überall gleich ist, egal wo man anlandet, ob man in einer Ambulanz anlandet, ob man im Primärversorgungssystem ist oder ob man 116, 117 anruft. Und dass man dann auch dann direkt dahin gesteuert wird, wo einem gut geholfen werden kann.
Die neue Bundesregierung, die ist jetzt seit ziemlich genau 2 Monaten im Amt. Welchen Eindruck macht die neue Gesundheitsministerin Nina Farken denn auf Sie?
Erkennbar anders als ihr Vorgänger und hat einen anderen Stil und hat auch meiner Ansicht nach sofort die Prioritäten gut benannt, nämlich Stabilisierung der Finanzen der Krankenversicherung. Und jetzt ist allein das, was im Haushalt da ist, nicht das, was wir da erwartet haben, nachdem wir gehört haben, dass das ja wirklich gesehen worden ist, dass das als allererstes auf der Prioritätenliste stehen muss.
Wie fällt Ihre Startbilanz zur neuen Bundesregierung insgesamt aus? Sie kennen den Politikbetrieb ja aus eigenem Erleben ganz gut. Zwei Gesetzentwürfe liegen ja immerhin schon auf dem Tisch, das Pflegekompetenzgesetz und das Pflegefachassistenzeinführungsgesetz. Endlich mal wieder was Gutes. Der dritte scheint in der Pipeline zu sein, Klinikreformanpassungsgesetz, haben wir eben schon kurz drüber gesprochen. Wie fällt Ihre Bilanz aus?
Also ich finde gut, dass diese alten Vorhaben, sage ich jetzt mal, alten in Tüttelchen, dass man die wieder aufgegriffen hat, weil die wirklich richtig sind. Und wir schon glauben, dass die Veränderung der Kompetenzen für die Gesundheitsberufe einer der wichtigen Elemente ist einer strukturellen Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung. Und da sind diese Gesetze notwendig. Und Krankenhaus haben wir schon drüber gesprochen. Das ist natürlich der größte Bereich. Da braucht es jetzt eben diese Anpassungen, die verabredet sind, auch möglichst schnell, sodass sich die Häuser auch alle darauf einrichten können, aber dass wir hoffen, auch möglichst schnell dann eine entsprechende Entwicklung sehen.
Als ehemalige Bundespolitikerin, da kennen Sie ja beide Seiten, also die Politik und die Praxis. Mich würde mal interessieren, gab es denn irgendwas, was Sie so unterschätzt haben, bevor Sie zur AOK gekommen sind, zum AOK-Bundesverband?
Was ich tatsächlich anders eingeschätzt habe, ist, nach der Corona-Pandemie und während der Corona-Pandemie waren alle sehr, sehr dankbar und sehr froh, dass wir so ein belastbares Gesundheitssystem haben. Und da war das wirklich Prio 1. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass es in so kurzer Zeit passiert, dass Sozialversicherung und Kranken- und Pflegebereich von den Prioritäten so nach hinten rückt. Das ist ja dem Krieg geschuldet und auch der Situation außenpolitisch. Aber das ist etwas, was ich so nie eingeschätzt hätte.
Eine letzte Frage vielleicht und auch eine kurze Antwort, am besten in einem Satz. Was wünschen Sie sich für die Zukunft des Gesundheitswesens, fachlich und menschlich?
Fachlich möchte ich, dass alle die Effizienzreserven wirklich heben wollen. Ja, und menschlich wünsche ich mir, dass alle, die dazu beitragen, dass das Gesundheitssystem gut funktioniert, auch eine Verantwortung dafür empfinden, dass es finanzierbar bleibt.
Herzlichen Dank.
Ja, vielen lieben Dank.
Dr. Carola Reimann, Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes.
Vielen Dank.
Das G&G-Kassentreffen geht jetzt in eine kleine Sommerpause. Wir melden uns nach den Ferien wieder. Dann wird es unter anderem um das Thema Prävention gehen. Was können wir tun, um länger gesünder zu bleiben? Was können Politik, Medizin und Krankenkassen dazu beitragen?
Und falls ihr bzw. falls Sie Themenvorschläge habt oder einen bestimmten Interviewgast, den ihr euch wünscht, dann schreiben Sie uns doch gerne, schreibt uns gerne. Und zwar redaktion@gg-digital.de und bewertet unseren Podcast auch gerne auf Spotify bzw. schreibt da auch gerne Kommentare. Mein Name ist Linda Peikert.
Mein Name ist Ralf Breitkopf.
Trends und Perspektiven der Gesundheitspolitik beim G&G-Kassentreffen. Weitere Infos finden Sie unter gg-digital.de.